Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter 3 der Radiofrei Medienwerkstatt mit Herrn Hucke, hallo.
Hallo, Herr Kehrer.
Und meiner Wenigkeit Andreas Kehrer. Wir sprechen auch in dieser Folge natürlich wieder über den Medienstandort Thüringen und sind dafür heute mal rausgefahren aus Erfurt über die Autobahn. Anderthalb Stunden waren wir im Auto unterwegs, haben lange gequasselt und jetzt sind wir aber endlich da und zwar in Altenburg, einer Stadt, wo viele schon in Thüringen fast vergessen haben, dass das zu Thüringen gehört. Wir haben gerade mit Mike Langer, unserem heutigen Gast, schon darüber gefrotzelt, hallo, dass Altenburg ja sich eigentlich immer so ein bisschen zu Sachsen eher zugehörig fühlt, aber mittlerweile doch in Thüringen irgendwie angekommen ist.
Ich glaube, man hat sich so ein bisschen versöhnt. Ja.
Genau. Mike, du bist Geschäftsführer von Altenburg TV, also auch einem kleinen Lokalsender, der hier im Altenburger Land sendet. Oder habt ihr noch, geht ihr noch darüber hinaus?
Nein. Also tatsächlich gehen wir darüber hinaus. Das ist in Thüringen ja so ein bisschen eine Besonderheit, dass ein Großteil der großen Lokalsender auch in ganz Thüringen im Netz der Vodafone, also im Kabelnetz der Vodafone aufgeschaltet sind. Dann gibt es auch noch einen Teil, da gehören auch wir dazu, die bei Magenta deutschlandweit aufgeschaltet sind. Und dann ist man natürlich auch als Lokalsender mittlerweile über das Internet ja weltweit auch empfangbar. Wir haben zum Beispiel einen eifrigen Zuschauer aus Mexiko. Das ist also ein Altenburger, der nach Mexiko gegangen ist. Aber wir sagen immer, wir sind das Fernsehen aus Altenburg und unser Kernbereich ist natürlich das Altenburger Land.
Darüber werden wir heute reden. Wir haben es eben schon gehört. Fernsehen ist ja eben doch ein bisschen was anderes als im Radio. Jetzt sind wir ja nicht nur zu hören. Wir versuchen auch ein bisschen so zusammenzutragen. Wir haben es schon mitbekommen. Wir werden immer wieder auch Altenburg erwähnen, weil ich glaube auch nicht alle Thüringer wissen, wie groß Altenburg ist. Man kennt Altenburg natürlich durch die Skatkarten und so weiter. 31.000 Einwohner. Und da wir jetzt gerade dabei sind, Altenburger Land gehört mit dazu. Klassische Frage nach der Reichweite. Wie viele Leute trotz Mexiko und so weiter werdet ihr erreichen?
Das ist natürlich eine Frage, die heutzutage echt schwierig zu beantworten ist. Also da gibt es einerseits erstmal die technische Antwort und da sind wir in Thüringen irgendwie bei 175.000 Haushalten in ganz Thüringen. Es wird immer schwieriger, eben das auch auseinanderzunehmen, um noch rauszukriegen, wie viele Haushalte sind es denn wirklich im Altenburger Land. Das hängt, früher war das recht einfach, da hatte man die Pure und dann gab es noch so ein kleines Netz der Telekom, was dann später Kabel Deutschland war, was dann Vodafone wurde. Jetzt ist durch den Glasfaserausbau ist Magenta TV ganz stark auf dem Vormarsch und die lassen sich ganz schlecht in die Karten gucken. Da hat man mit viel Glück, kriegt man da irgendwie eine thüringweite Zahl hin. Insofern gibt es eine technische Reichweite, die irgendwie so, jetzt wenn wir das in Thüringen rechnen, bei 175.000 plus X ist, wenn man das dann aufkumuliert noch mit Magenta TV. Wir haben eine Reichweite, die für uns gerade so sehr spannend ist, weil wir da sehr intensiv arbeiten. Das ist in dem Thema der Auswertung unserer Nachrichten über Social Media. Da generieren wir über 500.000 Kontakte innerhalb von 28 Tagen. Also es ist gerade sich gerade so als so ein Durchschnitt. Und dann gibt es noch die Erhebung der Landesmedienanstalt, die allerdings jetzt auch schon wieder ein bisschen älter ist. Und da liegen wir so in dem Spektrum von 56.000 Zuschauern. Das war allerdings auch
gib mal eine Zeitspanne, 56.000 Zuschauer.
Die 56.000 waren bei uns, glaube ich, in der Zeitspanne von 4 Wochen, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Allerdings war das noch eine sehr auf Kabel ausgelegte Befragung. Und was wir eben merken, dass das Kabel oder auch in unserer Arbeitsweise würde ich manchmal sagen, wir sind eher ein Online-Anbieter und betreiben nebenbei noch ein lineares Kabelausspiel. Aber wir haben so in den letzten, die Erhebung war noch von vor Corona. Es war damals so eine Erhebung mit der HD-Umstellung, so als Nullmessung zu sehen, ob nach der HD-Umstellung viele Zuschauer verloren gegangen sind, weil nicht die HD-Umstellung, die digitale Umstellung im Kabelnetz, weil wir natürlich im analogen Kabelnetz einer von 30 Sendern, dann sind wir irgendwie einer von 3.000 und da war so dieses große Sorge der Landesmedienanstalt, dass wir alle ein bisschen verloren gehen.
Wir können ja schon mal festhalten, das hören wir ja raus, dass natürlich die technische Seite immer mit einer Rolle spielt. Altenburg.tv gibt es jetzt ja auch schon eine ganze Weile, seit 1998, und können ja mal sagen, dass wir das so genau erläutern, das wird auch mal wieder Thema sein, hat natürlich auch damit zu tun. Ich kann mir vorstellen, wenn ihr Werbekunden habt, ihr finanziert euch über Werbung, dann wollen die natürlich auch die Reichweite wissen. Zum Vergleich, wir von Radio Frei sind nicht werbefinanziert, für uns spielt keine Rolle, wer uns hört, wie viele wir hören, obwohl wir es manchmal trotzdem wissen wollen, und manchmal gibt es dann auch so Schätzungen nur, aber es ist für uns nicht relevant. Für euch ist es ja, wenn man so möchte, auch mit lebensrelevant.
Theoretisch ja.
Existenziell ist vielleicht das richtige Wort.
Theoretisch ja, aber praktisch muss man sehen, wir reden ja aktuell über einen wahnsinnigen Einbruch im Werbemarkt. Und jetzt einfach mal für Rundfunk, das trifft Radio genauso, also jetzt kommerzielles Radio genauso wie kommerzielles Fernsehen, zu dem wir eigentlich ja auch gehören, lizenztechnisch. Und wir haben, also dieses Problem betrifft RTL genauso wie ProSieben. ProSieben hat, glaube ich, gerade ein Schuldenloch von 1,5 Milliarden. Und das ist mit Werbung nicht mehr refinanzierbar. Und dann gibt es noch die Besonderheit bei den Lokalsendern, dass natürlich Lokalberichterstattung noch schwieriger zu finanzieren ist über Werbung. Das heißt, der Anteil der Werbung, das war nie ein leichtes Geschäft. Aber ich habe immer so gesagt, vor Corona hätte ich gesagt, es geht noch so 6-7 Jahre. Dann kam Corona und hat dem Ganzen so einen Boost gegeben. Also von heute auf morgen war quasi keine Werbung mehr da. Und insofern ist das tatsächlich ein echt schwieriges Feld. Also man muss da sehr, sehr gewitzt sein, um an diesem Markt bestehen zu können. Aber auch die Abwanderung der Werbegelder im lokalen Bereich zu Google, zu Amazon hat eingesetzt. Das heißt also, das Geld, was für Bannerwerbung im Internet ausgegeben wird, geht natürlich in dem lokalen Geschäft verloren. Wenn wir mal reingucken, die Lokalzeitung, was jetzt die großen Tageszeitungen sind, da gibt es schon seit Jahren keine Lokalwerbung mehr. Bei uns ist es so, dass wir immer noch einen Anteil an überregionaler Werbung haben, die über einen Verbund kommt. Wir haben kleinere Sachen im lokalen Werbebereich, aber es ist eigentlich in einer bedenklichen Größe, was das und Lokaljournalismus
angeht. Was wahrscheinlich auch, aber auch wenige wirklich eine Fernsehwerbung erstmal leisten können, die zu produzieren, die dann auch sozusagen bei euch ausgestrahlt werden könnte, oder? Also ich kann mir vorstellen, so eine Produktion ist ja relativ teuer, oder?
Ja, wir haben, als wir angefangen haben in den 90er Jahren, hat man natürlich nochmal ein Paket gemacht und hat gesagt, wir produzieren das auch, und das hat auch ganz gut funktioniert. Man hat dann eigentlich so zwischen Viertel- bis Jahresverträgen eigentlich so eine Stabilität drin gehabt. Dann haben wir gemerkt, dass die Verträge immer kürzer werden, dass der Werbemarkt schon schwächelt. Da kommen natürlich dann auch wirtschaftliche Verwerfungen dazu. Es gab auch immer strukturelle Probleme, die wir nie lösen konnten. Unter anderem gab es für Autohäuser den sogenannten Werbekostenzuschuss des Herstellers. Der war tatsächlich nur für Printwerbung. Also nur, wenn man da so ein bisschen cleveren Autohausbesitzer hatte, dann hat man das irgendwie in Rechnung gestellt für eine Anzeige. Aber im Grunde genommen haben die dann keinen Zuschuss gekriegt, wenn die bei uns Werbung geschalten haben. Und das war immer ein schwieriges Feld. Aber es war eben auch absehbar, dass der Werbemarkt, der lokale, kleiner wird und im Grunde genommen jetzt in keiner nennenswerten Größe mehr existent ist.
Aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind und du sagst, okay, es ist gerade schwierig geworden mit Werbung, wie steht es denn um Altenburg TV? Muss man sich Sorgen machen als Altenburger, dass man seine lokalen Informationen nicht mehr bei euch bekommt?
Also gibt es tatsächlich kein einheitliches Rezept auch für die Thüringer Lokalsender. Das ist halt sehr, sehr unterschiedlich gestrickt, wodurch die überhaupt existent sind. Ich kann es jetzt natürlich für Altenburg TV sagen. Wir sind da relativ breit aufgestellt. Also bei uns ist eigentlich tatsächlich der Punkt, dass wir versuchen, den Bereich der Nachrichten über Werbung in etwa zu decken. Das ist echt kein leichtes, zumal jetzt auch, ich sage jetzt mal, die Berichterstattung aus einem Stadtrat ist jetzt auch für einen Werbekunden nur bedingt sexy, dass er da unbedingt reingeht. Aber das ist eine Säule. Wir haben jetzt hier auch noch eine zweite Säule, dass wir haben eine Ausgründung eines gemeinnützigen Unternehmens, welches sich dann auch für Medien und Medienprojekte, Jugendprojekte, Kulturprojekte um Mittel bewirbt, die wiederum dann in Programm fließen können. So machen wir gerade zum Beispiel eine Jugendsendung über dieses.
Das läuft dann über Fördergelder.
Das läuft dann über Fördergelder. Dann haben wir jetzt speziell eine weitere Säule. Wir haben eine sehr, sehr enge Kooperation mit dem Theater Altenburg-Gera und machen alleine zwei Sendungen mit dem Theater zusammen, unter anderem unsere Kultursendung. Und da ist die Redaktionsleistung, bringt das Theater ein, sodass wir dann das runterbrechen auf die reine Produktionsleistung in-house, sodass das also auch ein überschaubarer Kostenfaktor ist. Und was hätte ich jetzt? Achso, und dann gibt es natürlich eine wichtige Säule, die wir uns ja auch so ein bisschen teilen, das ist der lokale Aktionsplan für Medienvielfalt. In dem ja auch die Lokalsender sind, das betrifft vor allem für uns den Ausbau von Sendungen, weil das wäre natürlich überhaupt keine Chance, bestimmte Programmteile zu machen, wenn es diesen Aktionsplan, der ja über die Landesmedienanstalt ausgereicht wird. Und da ist also auch speziell bei den Kollegen hängen da bei uns eher so Aufträge an Freie, bei den Kollegen dann tatsächlich auch Arbeitsplätze dran.
Ich fasse mal ein bisschen zusammen, weil das wäre sonst ja auch eine Frage gewesen. Also ihr steht da auf mehreren Beinen, was die Finanzierung angeht. Ihr seid nicht nur abhängig eben von den lokalen Werbekunden, die eben weniger werden, auch hier in Altenburg. Ihr habt eben Fördergelder, hast du gerade gesagt, Kooperation ganz konkret, und es gibt eben auch Programme von der Thüringer Landesmedienanstalt. Es gab, glaube ich, auch mal eine Zusammenarbeit mit Lotto Thüringen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Gibt es die noch?
Nein, die gibt es leider nicht mehr. Da ist sozusagen so ein klein wenig der Regierungswechsel. Also das war so ein Thema, das ist unter Rot-Rot-Grün so ein bisschen auf den Weg gebracht worden, dass also eben so eine staatliche Lottogesellschaft sich auch dafür engagieren sollte, dass Lokaljournalismus möglich ist. Das war eigentlich der Ausgangspunkt, war letzten Endes ein klassischer Werbevertrag, der lief über viele Jahre, und dann ist, glaube ich, so ein bisschen das kurze Vakuum im Zuge der Regierungsumbildung genutzt worden, um aus dem Vertrag rauszukommen. Tatsächlich arbeiten wir dran, um das vielleicht auch wieder zu bekommen, aber das ist halt, das war mal so ein relativ stabiler Vertrag, der eben dahingehende Produktion, also das ist das, was du vor uns gesagt hast, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir müssen ja jeden Kunden, den wir jetzt irgendwie akquirieren, müssen wir da immer noch die Produktionskosten draufrechnen. Insofern ist das natürlich ein Problem, weil dann auch für das eigentliche Programm machen weniger hängen bleibt, weil der Kunde hat nur einmal Geld. Und bei Lotto war eben zum Beispiel der Vorteil, dass es eine Werbeschaltung war, die einfach klassisch geschalten wurde und wo das Geld, was reinkam, komplett ins Programm fließen konnte, ohne dass wir noch Produktionskosten, einen Aufwand in den Produktionskosten hatten. Das ist ein bisschen schade, aber das ist tatsächlich so, auch noch manchmal ärgern wir uns als Lokalfernsehmacher auch so ein bisschen, dass es dann mal, weiß nicht, gibt es Landeskampagnen oder eben auch das Handwerk macht eine Kampagne, und da hat man immer alles auf dem Schirm, aber das Lokalfernsehen nicht. Nun könnte ich mir ja vorstellen, dass man sagt, okay, da haben wir jetzt nicht dran gedacht, aber da die Pressemitteilungen von denselben Institutionen bei uns eingehen, denkt man dann doch schon an uns. Und dann wäre es eben manchmal auch schön, wenn man die in so Werbebudgets mit berücksichtigen würde.
Aber so insgesamt würdest du sagen, dass es über die Jahre, also seit 1998 sendet ihr ja, über die Jahre deutlich schwerer geworden ist, den Laden am Laufen zu halten? Oder ist es vielleicht auch, ich meine, manchmal muss man vielleicht auch einfach nur flexibel sein und sozusagen an andere Töpfe rangehen. Ich meine, ihr macht ja auch zum Beispiel eine Website, auf der ihr Artikel postet, die teilweise auch sehr lang sind, wo ich immer wieder überrascht bin, dass ihr Zeit habt, so viel Text zu schreiben oder schreiben zu lassen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das produziert, aber da denke ich, gibt es ja auch immer wieder andere Möglichkeiten, sozusagen an Einnahmen ranzukommen, gerade wenn man eben nicht auf irgendwelche Verträge festgenagelt ist, wie zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk oder wir bei Radio Frei. Wir dürfen ja zum Beispiel gar keine Werbung schalten. Ihr seid ja da sozusagen als privater Sender relativ flexibel, wo ihr euch Einnahmenquellen erschließt. Also würdest du sagen, es ist insgesamt deutlich schwerer geworden, oder ist es schon irgendwie, es hält sich alles so, solange man irgendwie geistig flexibel bleibt, sage ich mal?
Also es ist, wenn man das erstmal mit dem Stand von 1998 betrachtet und den Markt betrachtet, auf dem wir uns bedienen müssen, ist es deutlich schwerer geworden. Wenn ich das jetzt mal eins zu eins rüber transportieren würde mit dem Stand, auch dem technischen Stand von 98, wäre es quasi nicht mehr realisierbar. Was so ein bisschen reingewirkt hat, ist, dass sich auch technisch einiges entwickelt hat. Also wir müssen heute schon deutlich weniger Investitionen betreiben für eine Kamera als eben noch 1998. Und das heißt, also wir haben schon erstmal Amortisationskosten, die etwas geringer sind. Und dann kann die Technik natürlich auch deutlich mehr. Also 1998 wäre eben ein Studio, ein Selbstfahrerstudio, wo man Nachrichten aufnimmt, ohne dass ich noch überhaupt einen Techniker brauche. Finanziell ein wahnsinniger Aufwand gewesen, wenn überhaupt machbar, das bin ich jetzt gar nicht so sicher. Beziehungsweise haben wir eben auch bei uns im Studio, wo wir einen Großteil der Sendung mit nur einem Techniker oder Technikerin abfahren können. Also da hat uns die technische Entwicklung geholfen. Muss man auch klar sagen, das Thema KI hat da geholfen. Wir haben eben zum Beispiel bei Artikeln, die wir online machen, die sich aus zum Beispiel längeren Interviews ergeben, alleine das Transkribieren macht eben eine Software von alleine. Also da brauche ich keinen mehr ranzusetzen, der jetzt abtippt, was derjenige gesprochen hat. Das wird transkribiert und dann kann ich mir auch daraus im Prinzip schon mal so eine Zusammenfassung bauen und baue die dann noch redaktionell auf. Und das wäre eben 98 noch mit einem wahnsinnigen Aufwand nur verbunden gewesen. Aber wir sind eben tatsächlich an dem Punkt, wo man nicht weiß, wie weit geht es noch. Also wann ist so ein Kipppunkt, wo eigentlich nicht mehr genug Werbung reinkommt, als dass es, was man an Aufwand hat. Und wir haben eben auch im Lokalfernsehbereich Sender, die Auftragsproduktion machen und der Überschuss aus der Auftragsproduktion dient dann dazu, Fernsehprogramm zu machen, wo man jetzt wiederum, wenn man nüchtern betriebswirtschaftlich rangeht, sagt, das ist eigentlich, macht das keinen Sinn. Und das ist immer so ein Spannungsfeld. Also es ist schwierig, es ist lösbar, aber, und da rede ich jetzt gar nicht, das hätte ich vor ein paar Jahren noch für das Lokalfernsehen oder Lokalrundfunk gesprochen. Ich rede jetzt vom Lokaljournalismus. Man wird andere Finanzierungsvarianten für Lokaljournalismus finden müssen, sonst gibt es ja nicht mehr.
Das müssen wir überlegen, weil man kann jetzt in verschiedene Richtungen abbiegen. Ich versuche jetzt mal für uns zu sortieren. Eine Frage wäre trotzdem dann nochmal eine Nachfrage, weil du gerade beschrieben hast, technisch wird sozusagen die Ausrüstung günstiger. Ist es auch so, dass man das personell jetzt mit weniger Leuten machen kann? Da schließt sich natürlich dann automatisch die Frage an, wie viele machen hier eigentlich aktuell mit bei Altenburg TV und was für ein Anstellungsverhältnis haben diese Menschen?
Genau. Also wir sind im Grunde genommen... Also tatsächlich ist es so, dass wir weniger Leute brauchen. Also das klassische Kamerateam, früher waren eben 3 Leute. Das ist also jetzt schon eine ganze Weile bei uns, sind wir so auf diesem Videojournalist. Also wenn, dann wird noch einer einzeln losgeschickt. Wir sind insgesamt, ich habe es heute früh noch mal so durchgerechnet, ich muss echt immer überlegen, dass ich niemanden vergesse, weil dadurch, dass es wirklich ein Netzwerk ist und wir eben auch immer Partner haben, die liefern, aber die muss ich ja jetzt mal reinzählen, ins Programm machen, sind 2 Leute, die hier fest sind. Und dann haben wir noch mal 8 Leute drumherum, die zu unterschiedlichen Programmen das sowohl redaktionell betreuen oder eben technisch für größere Produktionen zugezogen werden, wenn wir eine Aufzeichnung haben und mehrere Kameras besetzen müssen, und so dass wir dann im Prinzip hier so roundabout 8 Leute, allerdings eben 2 sind nur hier und der Rest sind alles die klassischen freien Mitarbeiter.
Und diese Leute füllen ein wirklich 24-Stunden-Programm?
Na, das kann man jetzt, also natürlich läuft 24 Stunden etwas, aber wir haben wie alle anderen Lokalsender eben auch so eine Wiederholrate. Also die bestimmt sich anhand des Programms. Wir haben Sendungen, die einmal, also wie zum Beispiel unser Kulturmagazin macht immer so eine kulturelle Vorausschau auf den Monat. Und das läuft dann einen Monat und das ist halt nicht so hoch wiederholt wie zum Beispiel unsere Nachrichten, die sich jetzt wöchentlich ändern. Und aber im Endeffekt haben wir tatsächlich ein 24-Stunden-Programm, aber eben mit einer Wiederholrate.
Vergleichbar mit Oskar am Freitag hatten wir ja auch schon ein Gespräch gemacht mit Mike Schulz, kann man übrigens auch nachhören. Wir merken schon, wir kommen hier von einem zum anderen, aber das ist auch das Prinzip von unter drei. Wir machen jetzt gedanklich mal eine Pause, Herr Kehrer und ich sind ja extra angereist. nach Altenburg, um auch hier in diesem schönen Haus zu sein. Wir hören uns erstmal eine kurze Musik und dann werden wir mal auch ein bisschen hier durch Altenburg TV bzw. durch dieses alte historische Haus laufen. Ihr hört es weiter an unter 3, die radiofreie Medienwerkstatt mit Hucke und Kehrer. Und heute sind wir in Altenburg bei Altenburg TV und reden mit Mike Langer, dem Geschäftsführer. Und wir sind hier wirklich direkt in der Innenstadt von Altenburg in einem sehr, sehr schönen älteren Haus, welches ja schon länger existiert, und haben uns dann eben gedacht, wenn wir schon einmal hier sind, dann werden wir jetzt ja auch gleich mal durch Altenburg TV laufen. Und Mike Langer hat das Wort und wir versuchen möglichst viel für euch zu beschreiben, was wir hier eigentlich alles sehen.
Aber erstmal vielleicht vorneweg, wir haben gerade hier in deinem Büro jetzt gesessen. Das ist ein unfassbar schönes Büro mit einem ganz tollen Schreibtisch. Also wirklich, ich bin ein bisschen neidisch, muss ich sagen.
Das ist auch der Zweck gewesen. Nein, also.
Also du verbringst hier sehr viel Zeit.
Ich verbringe sehr viel Zeit. Also das ist mein Lebensraum und da habe ich mir gedacht, okay, wenn ich mir den schon gestalte, gestalte ich mir schön. Aber es ist tatsächlich, man muss auch sagen, wir sitzen auch hier oftmals auch mit Freunden inhaltlich und dann gibt es auch wirklich deswegen auch ein großer Tisch. Dann gibt es auch was zu essen und dann wird gesponnen, was man an Ideen umsetzen kann. Also das ist deutlich mehr als ein Büro.
Auch wahrscheinlich im Empfangsraum, falls mal etwas höherer Besuch kommt, oder? Oder habt ihr dafür noch einen extra Raum?
Nein. Ja. Also ganz so mondän ist es dann doch nicht.
Und wir gehen jetzt mal los. Ich stelle mal fest, da können wir später mal drüber reden. Du bist auf jeden Fall, wenn ich raten müsste, Filmfan. Du machst auch mit beim Filmquiz bei Altenburg TV, weil ich bei Radio Frei auch mit das Filmmagazin moderiere. Hier ist zum Beispiel von Bond-Film Nummer 2, Liebesgrüße aus Moskau, hängt ein Plakat. Und vom Winde verweht natürlich auch ganz klassisch.
Das sind alles Originale aus der Zeit. Das ist das Besondere. Ja. Also das ist, glaube ich, Nachdruck, aber die sind aus der Zeit.
Also merkt man schon, wenn
Mike, das könnte mal eine Möglichkeit sein für ein Crossover, weil Herr Hucke und sein Kompagnon bei Radio Frei, die machen über wie viele Jahre?
Seit 14 Jahren machen wir das Filmmagazin.
Seit 14 Jahren das Filmmagazin, ist unfassbar.
Dann müssen wir natürlich mal eine Kombi finden. Also wir fangen mal hier an. Eigentlich fangen wir jetzt hinten an, weil wir jetzt ja in der Postproduktion sind. Also hier ist unser Schnittstudio. Früher hatten wir davon zwei. Das sind wir schon bei dem Punkt, heute reichen wir mit einem. Hier ist jetzt gerade diese Woche aufgezeichnet das Kulturmagazin, das ist jetzt noch in der Postproduktion. Und das geht jetzt am Freitag auf Sendung mit der Vorausschau für März.
Aber sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Tonstudio, weil hier sind so zwei Pianos auch angeschlossen.
Also mehr als zwei, aber tatsächlich ist es auch noch... Ich habe diesen frei werdenden Raum, weil früher hatte man tatsächlich einen Turm mit alleine Rekordern und. Heute ist man ja mit SD-Karten unterwegs, also man braucht es nicht mehr. Und da ich schon immer selbst auch Musik gemacht habe, habe ich dann die Gelegenheit genutzt und habe gesagt...
Also hier probst du dann, ja?
Na, ich produziere eher Proben hier nicht, aber ich produziere hier auch Musik. Das ist noch so... Ja, das hat sich beim Studium ergeben und ich mache das bis heute auch immer mit einem Plattenvertrag dahinter und insofern ist das ein wahnsinnig entspannendes Hobby, professionelles Hobby, würde ich mal so sagen.
Das können wir auch nochmal sagen, ne? Also dadurch, dass du eben selber auch Musik machst, du hast sowieso ein großes technisches Verständnis. Wenn ich das jetzt recht sehe, also du bist hier auch gerade selber am Schneiden. Also
genau, genau. Das ist der Platz, an dem ich arbeite. Wir haben also auch die zwei Kollegen, die im technischen Bereich sind, die könnten das auch von sich aus, also zu Hause machen. Ich habe jetzt gestern gerade erst eine Produktion von einem Kollegen zugeliefert bekommen. Und dann haben wir natürlich auch noch, das hatte ich vorhin vergessen, auch nochmal das Netzwerk der Lokalsender in Thüringen untereinander, wo auch jeder Sender nochmal so eine Funktion hat und Programm produziert. Das wird auch angeliefert, ja, dann fix und fertig. Und weil wir es jetzt schon hatten, das Filmquiz zum Beispiel ist so ein Part, den wir mitliefern, der dann auch bei den anderen Lokalsendern oder 45 Minuten Thüringen, was auch hier produziert wird, das wiederum strahlen dann die anderen Kollegen auch mit aus.
Also ihr tauscht euch mit aus, das kann man nochmal sagen. Rennsteig TV gibt es, es gibt ja noch einiges, was da unterwegs ist.
Genau.
Aber wenn ich das hier so sehe, du hast ja gerade schon gesagt, du produzierst ja auch Musik, aber das würde ja auch sozusagen die Produktion wahrscheinlich im Fernsehen, macht ihr eine aufwendige Nachproduktion manchmal? Gibt es solche Sendungen oder ist das schon so, dass ihr versucht, quasi One-Take möglichst quasi die Sendung aufzuzeichnen und dann möglichst wenig nachzuproduzieren?
Genau, also wir machen tatsächlich, das haben wir jetzt wirklich sehr, sehr, das werden wir dann unten im Aufzeichnungsstudio sehen, da haben wir auch wirklich investiert, damit wir wirklich dieses One-Take-Thema weitgehend, also zum Beispiel das, das sieht man ja jetzt hier, die Sendung ist komplett aufgezeichnet, inklusive Einspieler. Es ist halt lediglich eine Mehrspuraufzeichnung, sodass wir tontechnisch nochmal nachregeln können. Das heißt also, alle Mikros werden einzeln nochmal aufgezeichnet. Dann kann nochmal ein bisschen unter Postproduktion nochmal nachgeregelt werden. Aber bildtechnisch soll das eigentlich, wir könnten jetzt auch reingehen, also es ist auch so eine sogenannte ISO-Aufnahme, dass wir also auch nochmal in den Schnitt reingehen können. Aber Plan ist eigentlich immer, dass wir das nicht machen müssen. Weil das natürlich immer eine Frage dann der Effizienz und dessen ist, wie viel Arbeit man reinsteckt. Aber das ist tatsächlich jetzt hier die Postproduktion, die mache ich jetzt gerade noch
fertig. Aber da der Bildschnitt funktioniert dann quasi bei euch auch teilweise über KI, hast du erst, glaube ich, gesagt,
das oder? Ist möglich, das haben wir tatsächlich so noch gar nicht gemacht. Also momentan machen wir es immer so, dass bei jeder Aufzeichnung ist das Studio besetzt. Wir hatten jetzt mehrmals terminliche Probleme, wo wir dann gesagt haben, dann machen wir es halt mit dem KI-Schnitt, dass der automatisch auf den schneidet, der spricht. Aber dann ergab sich immer, dass es doch kein Problem war. Deswegen haben wir das tatsächlich, wir wissen nur, die Software kann es, wir haben es aber so noch nicht gehandhabt. Also insofern ist jetzt also hier beim Kulturmagazin, da habe ich die Bildregie gemacht, sitze dann in der Bildregie unten und dann wird das in einem Ritt aufgezeichnet, inklusive Einspielern.
Und da sitzt man quasi nebenbei, schaut sich das Programm quasi an und steuert die Kameras.
Genau. Okay. Und da haben wir... also das Filmquiz ist so eine klassische Variante. Wir zeichnen eine Sendung Gott Impuls, also ein Gottesdienst, eher eine Andachtssendung, Gottesdienst würde ich gar nicht so klassisch sagen, einmal in der Woche damit auf und die wird Freitag aufgezeichnet und am Sonntag gesendet und das wird im Grunde genommen tatsächlich ist ein Live-Schnitt und ist fertig. Da haben wir auch Musiker mit im Studio und wird auch die gesamte Musikproduktion läuft dann live mit auf.
Also da ruhig mal reinschauen, sagen wir mal gerne auch immer bei Altenburg TV kann man da auch die jüngste Ausgabe sich natürlich anschauen. Wir gehen jetzt wieder raus aus diesem Studio und gehen wieder in den Flur zurück. Man wird es immer auch ein bisschen hören an der unterschiedlichen Akustik natürlich, weil natürlich jetzt auch
gedämmt ist. Jetzt gehe ich ja in den unaufgeräumtesten Raum, den es hier gibt. Aber der hat halt eine Wichtigkeit dahin, weil das nämlich...
Oh, hier liegen die VHS-Kassetten.
Genau. Also das ist unser Archivplatz. Dadurch, dass wir 98 angefangen haben, haben wir natürlich hier auch noch, man sieht eben hier einen Betacam SP, wir haben einen Hi8, wir haben einen Super, also SVHS und wir können hier aus unserem Archiv im Grunde genommen Dinge digitalisieren, weil wir eben auch so, ist es natürlich schon spannend, mal zu gucken, was haben denn Leute, die heute das erzählen, was haben die denn 1900 oder 2003 erzählt. Aber da haben wir natürlich diesen technologischen Wechsel und das ist dann hier so, wo wir auch unsere Altformate aufbereiten können und die dann ins Heute transportieren können.
Können wir auch noch ein bisschen beschreiben, weil das ja geht uns bei Radio Frei ja auch so, das wäre ja auch ein Archiv und es ist gleichzeitig immer auch die Geschichte der Medien, wenn man eben schon mehrere Jahrzehnte unterwegs ist. Also wir haben hier, du kannst da gerne helfen, das sind DAT-Kassetten? Kassetten? Nee, das sind einfach normale MCs, Musikkassetten.
Das oder? Ist Video 8. Also das ist tatsächlich, aber weiß jetzt gar nicht, ob die aus unserem Archiv sind oder ob wir für jemanden, ich glaube, wir haben für ein Museum haben wir hier für ein Museum haben wir hier digitalisiert und die haben einfach die technischen Möglichkeiten hier genutzt, um alt, das ist auch dieser Stapel hier, um diese Altbestände zu digitalisieren. Das ist jetzt, was uns betrifft, ist eher das. Das ist ein Hi8 Kassette. Damit hatten, das war eine Hi8-Produktionsstrecke, hatten wir 98, also so ein Profi-Hi8. Das ist dann der Rekorder. Und dann hatten wir 98 eben auch Betacam SP. Also das ist das.
Und diese Abspielgeräte sind auch noch von 1998, also die sind noch übrig geblieben, die halten noch, oder mussten die nachgekauft werden?
Die mussten wir nachkaufen, nee, die sind nicht übrig geblieben, die wir haben, die waren dann tatsächlich auch schon verschlissen. Der Nachteil dieser Geräte, dass die ja Kopfstunden haben und dann die Köpfe abgenudelt sind. Das heißt, ich glaube, der ist tatsächlich, der ist von 98. Aber den haben wir mal nachgekauft, weil wir eben diese SP-Kassette haben.
Vielleicht mal kannst du das auch nochmal erklären für Leute da draußen, die sich damit eben nicht so auskennen. Wie oft muss man eigentlich so als Medienschaffender sozusagen einen Spurwechsel vornehmen, weil man halt einfach von VHS oder dergleichen, dann gab es halt DVD, irgendwann Blu-ray, mittlerweile macht man alles nur noch auf Festplatten und SD-Karten. Wie oft oder Ja, würdest du also sagen, gibt es so einen Rhythmus, wann man so also wechselt?
Ich
oder?
Würde mal sagen, wir haben den großen Wechsel gehabt von analogen Tapes, wo jetzt die beiden Systeme dazugehören würden, hin zu digitalen. Das war dann DVC Pro. DV war jetzt eher so das, was man im Home-Bereich hatte. Da gab es aber auch eine Profi-Strecke davon. Dann war der nächste Step, war dann zu HD, aber eben noch bandbasierend. Und dann kam der Step, ich sage jetzt mal so, zu den unterschiedlichen Medien wie SD-Karten oder eben auch, ja, also alles so Karten. Es gibt auch Festplattensysteme, wo Festplatte aufgenommen wird.
Aber heißt im Prinzip so alle 5, 6 Jahre irgendwie muss man eigentlich alles von Haufen werfen und neu
anschaffen? Ja, also das, ich würde mal das, tatsächlich ist zwar die Entwicklung jetzt am größten, aber ich merke, dass wir Kameras im Einsatz haben, die jetzt tatsächlich schon älter sind, dass so dieser extreme Sprung gerade nicht mehr so stark ist. Da geht es dann eher um so auf, also jetzt sind wir eher so in dem Punkt der Auflösung. Also wir arbeiten natürlich als Fernsehen wie alle anderen Fernsehsender mit HD, haben aber eben auch 4K-Produktionsstrecke. Ich kann aber jetzt eben auch in einem preiswerten Variante über 6, 8 bis 12K gehen. Also da ist man jetzt eher, ist so der Sprung, dass ich von dem eher niedrigeren Fernsehformat in das hochwertige Kinoformat zum Beispiel gehen kann, ohne dass es, also da könnte ich jetzt sozusagen die nächste Investition machen.
Aber ist es denn eigentlich zwangsläufig, dass es da hingeht? Also ich kenne mich da gar nicht aus so großartig, aber jetzt 4K, jetzt kaufe ich mir einen neuen Fernseher, der 4K hat und man denkt, jetzt ist man sozusagen am Ende der Entwicklung angekommen und endlich up to date.
Also das geht ja schon, das geht schon mal los, dass hinter dem 4K, was da verkauft wird, nicht mal 4K ist, sondern das ist sogenanntes UHD, das ist eigentlich bloß ein etwas größeres HD. Mhm. Also weil 4K ist halt spezifiziert auf eine Größe, die die meisten Fernseher gar nicht haben. Also das ist so ein bisschen eine Mogelpackung, um die es da geht. Die große Frage ist natürlich, was sieht denn der Endverbraucher noch? Also der Sprung von einer DVD zu einer Blu-ray, das war wirklich markant. Und die große Frage ist, sieht der Endverbraucher den Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, einem guten HD und dem 4K? Das macht eher in der Postproduktion für die Produktionsfirma was aus. Also ich habe andere Farbräume, ich habe andere Möglichkeiten, auch ins Bild reinzugehen. Oder wenn ich eben dann für Kino produziere, wo ich große Leinwand habe, dann ist die Auflösung eine andere. Das ist spannend. Natürlich, die Industrie ist immer daran interessiert, Fernseher zu verkaufen. Nichts ist so unspannend wie der Fernseher, der lange hält.
Deswegen, die Industrie. Man muss ja den Kreislauf immer schön weiter erhitzen und dass man immer wieder neu kauft. Wir gehen einfach mal weiter. Und was wir so mitgenommen haben, was wir gelernt haben, man muss im Grunde, was die Medien angeht, alle 2, 3 Jahre auf jeden Fall neu denken, umdenken.
So, wir gehen jetzt eine Etage tiefer.
Oh,
kommt zu einem neuralgischen Punkt, den ich angekündigt habe.
Oh ja, hier wird es tatsächlich einmal eng. Okay. Und jetzt geht's ins Produktionsstudio, ja?
Genau.
Oh ja, ändert sich gleich der Klang.
Das ist, jetzt sind wir in unserem Aufzeichnungsstudio. Geschichte zu dem Studio ist eigentlich, wir haben das schon immer hier mit gehabt und hatten eigentlich so vor Corona war hier in der Woche vielleicht 10 Minuten Produktion. Also wir haben so mal ein Interview mal produziert und hatten damals noch ein altes Studio, was hier drunter ist, für die Reihenmoderation. Und dann kam Corona. Und dann haben wir gemerkt, wir müssen viel mehr machen. Das sind dann so Konzepte wie auch das Filmquiz entstanden. Und dann haben wir Stück für Stück das Studio ausbauen müssen. Bis auch haben jetzt die letzte große Investition im Studio haben wir im letzten Jahr gemacht. Da sind nochmal ein neuer Mischer reingekommen, die einheitlichen Kameratypen. Und die Umstellung, das war auch nochmal so ein wichtiger Punkt von Halogen. Hier, man sieht noch, die alten Halogen hängen noch drin. Aber daneben, die sind eigentlich nicht mehr angeschlossen. Ansonsten ist hier alles auf LED-Technik schon umgestellt.
Und so eine Sendung, ihr habt ja auch Nachrichtensendungen, Altenburg Panorama oder so, das wird dann hier produziert? Also genau, sitzt dann hier danach, muss man mal ein bisschen beschreiben, also macht ihr wirklich so einen Tisch und so einen Drehstuhl und dahinter eben so eine Wand und das wird dann hier aufgezeichnet.
Jetzt sind wir in der Deko für das Kulturmagazin, das haben wir gestern aufgezeichnet. Der nächste Umbau, das ist so ein bisschen die Schwachstelle unseres Studios momentan, ist, wir brauchen mal 2 Leute für den Umbau. Mhm. Das ist allein relativ schwierig zu machen. Morgen geht's. Also morgen werden hier Nachrichten produziert. Das heißt, die steht auch hier, kann man hier um die Ecke, sieht man sie in der Greenbox. Also die wird dann hier reingestellt.
Ah, okay.
Dann läuft es als Greenbox ab und am Freitag früh wird im Grunde genommen, geht die Greenbox wieder raus und dann sieht man hier oben, hängt die Deko drin, die wird dann runtergelassen, wieder gespannt und dann ist es für Gott Impuls fertig. Und dann geht das ganze Spiel wieder von vorn los. Also wir haben so diese drei Varianten, in deren wir aufsetzen. Also das ist jetzt zum Beispiel auch, das Filmquiz ist relativ ähnlich im Aufbau. Unsere Talkformate laufen auch vor dem schwarzen Hintergrund, so wie es jetzt ist. Und eben Gottimpuls zum Beispiel hat dann eben den farbigen Hintergrund, der hier auf diesen Dekoplanen ist, die dann runtergelassen werden. Wir haben hier momentan, wir können bis zu 8 Kameras anschließen. 5 sind dauerhaft da. Davon auch hier drüben eine auf einem Moving Head. Also das heißt, die kann aus der Regie auch noch gefahren werden, sodass man Kamerafahrten machen kann. Die Kameras können aus der Regie komplett in Helligkeit, Schärfe, alles ferngesteuert werden. Also ich kann für Produktion die Kamera besetzen, für andere, aber ich kann eben auch einen Großteil der Sendungen abfahren mit nur einem Techniker, der dann hinten in der Bildregie ist.
Das kann man sich ruhig nochmal auf der Zunge zergehen lassen, dass man also wirklich zu zweit dann so eine Sendung, also je nachdem, wie die Gäste natürlich sind, aber.
Also die Gäste kommen immer on top. Aber rein technisch kann eine Sendung mit einer Person gefahren werden.
Was sind so die größten Produktionen, die ihr hier gemacht habt? Also mit wie. Auch mit wie vielen Teilnehmern, das
genau.
Ist ja immer eine Schwierigkeit, nicht?
Die genau, das ist, also wir hatten eine Talkrunde, kann ich mich erinnern, ich glaube mit 5 Gästen und einem Moderator und das war dann echt so die Grenze. Also dann ist einfach räumlich eine Grenze gesetzt. Die Idee war auch immer mal, das hier im Studio eine andere Fläche zu nutzen, um es breiter zu machen, mehr Leute reinzukriegen. Aber wir haben eben hier hinten, sieht man auch die Lagerfläche für Deko, beziehungsweise auch, wir können dieses komplette Studio ist noch einmal auch mobil verfügbar. Also wir haben dann lediglich die Kameras und die Stative, aber alles, was Kabel und Mischer anbelangt, ist nochmal mobil verfügbar, sodass wir auch nach draußen gehen können und Produktionen, also so unter anderem haben wir im letzten Jahr einen Poetry Slam komplett aufgezeichnet und als Sendung lief der bei uns. Und dafür halten wir eben einen Großteil der Technik doppelt vor. Also nicht die Kameras, das könnte man jetzt wieder tatsächlich nicht bezahlen, aber dass man alle Kabel, also ich muss dann hier nichts abbauen, ich nehme bloß die Kameras runter und dann können wir eine Produktion machen. Wir haben auch die 50. Ausgabe des Filmquiz mit Publikum in einem soziokulturellen Zentrum hier in der Nähe gemacht und das ist dann die Technik, die wiederum hier auch nochmal gelagert ist. Und dann haben wir eben wirklich mittlerweile sehr viele Umbauten. Wir nehmen ja hier auch gerade mit Gottimpuls eben auch Musiker auf. Dann haben wir so selbst Gitarrenständer und so, was wir permanent brauchen, ist alles hier im Studio, sodass es dann eben gleich genutzt werden kann.
Wie ist das eigentlich? Du bist ja sozusagen in Personalunion hier nicht nur Geschäftsführer, sondern auch
alles.
Sitzt hinten an der Technik oder bist aber auch der Nachrichtensprecher.
Genau.
Also wenn ihr hier Nachrichten produziert, das ist ja, also wie oft macht ihr das?
Ist jetzt nicht täglich. Muss ich so ein kleines bisschen ausholen. Früher hatten wir ein Magazin, das hieß der Wochenspiegel und das waren so die klassischen 1-2-30. Wir haben dann gesagt, das waren eher so, ich sag mal so der Bereich Hintergrundberichte. Und das haben wir so ein bisschen zurückgefahren, haben gesagt, wir wollen eigentlich die Nachrichten stärken. Erstens können wir über die Nachrichten, die jetzt deutlich kürzer sind, aber es hat eine inhaltliche Relevanz. Ich habe mich immer so ein bisschen, oder ich störe mich an dem Journalismus, wo der Journalist immer, ich erkläre, warum, sagt. Also es gibt ja ganz viele Überschriften, wir erklären, warum das und das ist. Wo ich immer sage, woher weiß der das, dass das so ist? Und wir haben dann gesagt, wir wollen ein bisschen zurückgehen auf das Was, Wann, Wo. Und das im Kern die Nachrichten. Und das sind im Kern unsere Nachrichten.
Also erstmal abbilden sozusagen,
was stattgefunden ist. Genau. Und wenn wir dann Themen haben, die wir tiefer betrachten, dann machen wir das über Talks. Und selbst dort gehen wir rein und sagen, wir ziehen jetzt nicht mit aller Gewalt die zwei strittigen Seiten in ein Studio und lassen die aufeinander losgehen, sondern wir machen es nacheinander. Weil wir möchten einfach die Position erklären und natürlich auch dem Zuschauer so ein bisschen Raum lassen, selber zu entscheiden, was ist sinnvoll. Und es geht ja manchmal nicht um, also wir hatten eine große Nummer, war hier die Außengestaltung des Vorbaus des Lindenau-Museums, was gerade saniert wird. Und da gab es strittig Streit.
Große Nummer hier in Altenburg.
Eine große Nummer war das in Altenburg, genau. Und dann haben wir gesagt, die einen erklären die eine Position, die anderen erklären die andere Position, ohne dass es einer dem anderen permanent ins Wort fällt. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir stärken den Bereich der Nachrichten, dieses Was, Wann, Wo. Und das ist der Bereich, für den ich tatsächlich auch zuständig bin. Und den ich auch bearbeite und damit auch als Gesicht vor der Kamera.
Aber das heißt sozusagen, du erstellst dann einmal wöchentlich so einen Überblick, was ist in Altenburg und Umgebung passiert.
Genau. Also da ist, gehört dazu, dass das ist jetzt ja nicht wöchentlich, aber dass man beim Stadtrat dabei ist, dass man guckt, was für Themen ergeben sich aus dem Stadtrat. Wir haben dann hier noch den Kreistag, wo wir eben auch gucken, wie wird die Diskussion geführt im Kreistag. Das wird gleichzeitig online ausgewertet, dass wenn ich dort bin, dann die 3 Stunden kann ich auch noch einen Beitrag schreiben für online, was in dem Stadtrat oder Kreistag passiert ist. Und dann gucke ich auch, was hat eine Nachrichtenrelevanz? Also da gibt es manchmal komplexe Themen, wo ich sage, klar, könnte man jetzt eine Nachricht draus machen, dass das Vorkaufsrecht der Stadt Altenburg für eine Ecke einem Grundstück verzichtet wurde, was jetzt nicht wirklich relevant ist, weil die meisten nicht mal wissen, wo das Grundstück ist. Aber es gibt eben ganz viele Themen. Großes Thema, was wir in Altenburg hatten, waren die Wasserpreise, die gestiegen sind. Also das sind dann so Themen, wo wir sagen, da gehen wir natürlich rein und da haben wir eine Berichterstatterpflicht, auch ein bisschen zu erklären, wieso, weshalb, warum.
Bevor wir gleich weitergehen, aber wenn wir gerade bei dem Thema sind, wie werdet ihr denn hier als Altenburg TV wahrgenommen? Ich meine, 28 Jahre gibt es Altenburg TV. Ich kann mir vorstellen, wenn du im Stadtrat bist, dich kennt hier wahrscheinlich fast jeder auch und dementsprechend geht man dann auch mit dir um. Also wie ist da so die Erfahrung?
Also Altenburg hat erstmal grundsätzlich den Vorteil und deswegen bin ich auch nach wie vor hier, dass eh jeder jeden kennt, egal ob ich Fernsehen mache oder nicht. Aber natürlich weiß man, dass es Altenburg TV gibt und weiß auch die, also ich denke so in großen Teilen auch die Wertschätzung, dass es das als Medium gibt und dass es berichtet. Und wir haben natürlich auch durch dieses Online-Präsenz eben nochmal so einen Schub, weil früher waren es immer nur die, die einen Kabelanschluss hatten. Da sind wir eben jetzt auch raus aus dem Thema, dass es nur die sind, die einen Kabelanschluss haben. Und es ist, ich sag mal, die grundlegende Frage des Umgangs mit Medien oder auch die Meinung zu Medien, die da bestimmend ist. Und natürlich bekommen wir diese, also ich sage jetzt mal, diesen durchaus problematischen Stand, den Medien mittlerweile haben, den kriegen auch wir ab. Also auch uns wird mal entgegengeknallt, Lügenpresse. In vielen Fällen ist es manchmal nur der Spaß, also dass man so aus Spaß sagt. Es ist sicherlich noch einmal etwas anderes, ob man am Rande einer, ich sage jetzt mal, irgendwie gearteten Demo ist. Aber, und das ist ein Problem, mit dem wir auch umgehen müssen. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, dass wir sind manchmal ja der Überbringer einer Nachricht, auch einer schlechten Nachricht. Und dafür werden wir, als hätten wir die Nachricht gemacht. Und ich glaube, und deswegen wollte ich auch, dass bei Altenburg TV das ein bisschen anders angegangen wird. Dadurch, dass Journalisten immer so erklären, sind sie natürlich automatisch in dem Punkt, dass sie auch so ein bisschen für mitschuldig gehalten werden bei bestimmten Themen. Und weswegen ich sage, es ist viel wichtiger zu sagen, was, wann, wo. Und dann die Einordnung irgendwo anders zu finden. Also das sehe ich momentan ein Riesenproblem. Und das hat eben auch, führt dann letztlich zu diesem Misstrauen gegenüber Medien, was wir punktuell natürlich auch abbekommen.
Ist natürlich auch arbeitstechnisch nochmal ein Unterschied, so diese Frage, warum, ist ja auch sozusagen, wenn man in den Hintergrund einsteigt, mit einer höheren Recherche sozusagen auch noch verbunden, als wenn man zum Beispiel Termine abbildet, zum Beispiel, also was ist in der Kreistagssitzung beschlossen worden, was ja auch natürlich alles wichtig ist. Also die Leute wollen natürlich wissen, Wann wird denn die, weiß ich nicht, welche Bundesstraße jetzt hier gerade durchführt, auf welcher sind wir hergekommen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wann wird die erneuert, wann wird das Lindenau-Museum dann aufgemacht und so. Das sind ja alles so Sachen, die interessieren die Leute, aber dieses Warum, was ja auch mit der großen Recherche verbunden ist, das ist ja auch gar nicht mal so unbedingt Aufgabe von so einem kleinen Lokalsender wie euch. Also klar könnt ihr das, wenn ihr das irgendwie abbilden könnt, leisten, aber das wird ja viel mehr von anderen erwartet, glaube ich.
Naja, das ist so ein bisschen die Erwartung ist schon da, dass man also heutzutage kann ich mir erstmal meine Begeisterung bei Zuschauern abholen, indem ich irgendwas kritisch betrachte. Also wenn ich irgendwie jede Entwicklung in der Stadt mit einer negativen Überschrift, dann sind die alle gefrustet, aber die finden irgendwie, also das ist Volkes Stimme. So. Also bestimmte, nicht alle, aber ein bestimmter Kreis. Und das ist halt so ein Kokettieren der Medien genau mit dieser Empörung und die sich dann in diesen Click-and-Bait-Überschriften niederschlägt. Und das setzt sich eben auch so ein bisschen fort. Also wenn ich bei uns in solche, also in, wir sind jetzt in Instagram, in Facebook und YouTube sehr aktiv. Und dann bekommt man auch so zurückgespiegelt von den Anbietern, was so trendige Themen sind. Und das ist halt Empörung. Und jetzt kann ich sagen, mir ist dieser Klick wichtig, dann muss ich mich auf die Empörung draufsetzen und muss eben sagen, der Landkreis ist zu doof, ein Lindenau-Museum zu planen und dann kriege ich da meine Klicks. Oder, und das ist natürlich der schwierige Weg, ich versuche in den Talks zu erklären, warum sind die da hingekommen, haben die da vielleicht Fehler gemacht, vielleicht sehen die ja auch schon selbst, beziehungsweise wie ist denn die Lösung daraus? Und das ist so ein bisschen, oder wie kann eine Lösung aussehen? Und ich finde, dass heutzutage eben im Journalismus ganz viel Meinung eine Rolle spielt und zwar nicht nur in Kommentaren, sondern teilweise schon in Artikeln. Und wo ich dann auch manchmal mir denke, woher kommt jetzt die Hybris des Journalisten genau zu wissen? Ich habe für mich so ein Paradebeispiel, einen Beitrag in der Taz gelesen über die Inflation. Dann habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert, das hat mir körperlich wehgetan. Also es war ein solcher Unsinn, fachlich, rein wirtschaftswissenschaftlicher Unsinn. Und ich sage, aber das darf ja nicht sein. Also gerne, wenn er sagt, ich glaube, dann würde ich das immer, aber wenn man immer so tut, das ist eine Objektivität, also eine objektive Richtigkeit, dann ist es schwierig. Und da versuchen wir gerade auszubrechen, was uns meines Erachtens nach ganz gut gelungen ist.
Aber dann versucht er auch so in die Richtung eher des konstruktiven Journalismus zu gehen, also auch dann Sachen nicht nur zu zeigen, sondern auch sozusagen, wenn ihr dann schon hintergründig werdet, dann auch zu versuchen, Lösungen anzubieten oder Lösungen aufzuzeigen?
Nee, vielleicht? Eigentlich nicht, weil das sind wir, also wer sind wir, dass wir die Lösung finden, weil dann könnte ich es ja machen. Ich will mal ein Beispiel nennen, wir haben eine Sendung, das die Bürgersprechstunde mit dem Oberbürgermeister und wir bereiten das immer auch mit denen vor, wo wir sagen, also die und die Themen wären noch wichtig, weil die haben sich jetzt so in den letzten Wochen ergeben und dann schauen wir, was die Bürger stellen dann Fragen über Social Media an den Oberbürgermeister und den muss er beantworten. Und erstens kommt es halt manchmal sehr gut, wenn der sagt, da muss ich nachgucken, das weiß ich gerade nicht. Also das ist oftmals höher angerechnet. Jetzt könnte ich als Journalist sagen, ah, wieso weißt du das nicht und hake da ein. Aber es ist ja völlig legitim, dass er nachgucken kann. Und dann stellen wir aber eins bei dem Thema fest. Manchmal denken wir, da werden heute Fragen kommen, weil es gab in der Zeitung den und den Artikel und da werden jetzt die Bürger Fragen zu dem Thema und dann kommt da gar nichts. Das interessiert die gerade nicht. Sondern die sagen, warum ist denn da ein Schlagloch und warum wird da aber gerade die Straße gemacht, während da die Schlaglöcher viel größer sind. Also die Probleme sind ganz andere. Und hier finde ich, das sind wir eher so, dass wir das journalistisch in so eine strukturelle Bahn bringen, aber eigentlich kann der Bürger selber seine Frage stellen und der muss sie beantworten. Und ich kann natürlich gucken, ergibt sich daraus nochmal ein Thema, wo man tiefer erklären muss, aus einer journalistischen Sicht. Aber der Kommunikationsprozess ist ein ganz anderer, weil was soll ich da jetzt übersetzen und dem erklären? Also das ist, läuft auf dieser direkten Ebene viel, viel besser.
Das kann man nochmal sagen, also du sagst oder ihr sagt 1 plus 1 und ausrechnen kann es der Zuschauer, die Zuschauerin selber.
Das ist ein gutes Beispiel, genau, das ist ein gutes Beispiel.
Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Wir können ja, ich weiß gar nicht, sind wir jetzt schon am Ende des Rundgangs oder?
Es ist sehr viel, es gibt dann nur sehr unaufgeräumte Lagerflächen. Also vielleicht ist hier noch, das ist natürlich für Radio jetzt unspannend. Also hier sieht man so die Filmquiz.
Muss ich sagen, Chewbacca aus Star Wars, haben wir schon gesehen. Genau. Ist da wirklich so als Pappaufsteller, der wird dann für die Kulisse vom Filmquiz damit verwendet. Und
dann hier hinten haben wir Dobby. Und hier
aus Harry Potter. Ja.
Und das sind halt dann tatsächlich unsere mobilen Cases, mit denen wir eben dann auch die Sendungen woanders machen können. Und da gibt es immer also mehr Ideen, als wir Zeit haben für solche Sendungen. Hier ist dann der Moderationstisch. Also hier befindet sich dann eben alles. Ursprünglich war das Studio mal so ein bisschen geplant, dass hier auch, deswegen gibt es auch hier noch Stühle, dass man mit Zuschauern, haben wir auch Veranstaltungen schon gemacht. Aber jetzt haben wir tatsächlich so viel Lagerfläche hier nötig, dass wir da eigentlich kaum noch Möglichkeiten haben, hier Veranstaltungen zu machen. Und für sowas nutzen wir dann soziokulturelles Zentrum. Da bin ich auch im Vorstand und das ist 100 Meter weiter. Und eigentlich sind wir schon, hier ist, da sieht man dann immer die Ideen, die man haben muss, wenn man wenig Platz hat. Das ist der Tisch von 45 Minuten Thüringen. Das ist so ein aufklappbarer. Euer
Podcast-Format, nicht wahr?
Genau, von unserem Podcast-Format. Hier sind also auch die Halterungen für die Mikrofone schon dran. Hier sind die Notenständer von Gottimpuls. Also
ein Multifunktionstisch eigentlich für mehrere Sendungen.
Der klassische Multifunktionstisch.
Gut, dann haben wir, glaube ich, erstmal alles soweit gesehen mit dem Multifunktionstisch spätestens. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal hoch und dann wollen wir gleich nochmal eigentlich ein bisschen über dich sprechen. Das kam nämlich bisher noch zu kurz.
Wir sind inzwischen wieder oben angekommen, also oben in der ersten Etage. Wir sind hier bei Altenburg TV in Altenburg und ihr hört weiterhin unter 3 die radiofreie Medienwerkstatt Nucke und Kehr und wir reden nach wie vor mit Mike Langer, Geschäftsführer von Altenburg TV, von Anfang an mit dabei, seit 28 Jahren und wollen natürlich auch so ein paar biografische Sachen fragen, aber auch paar Sachen, die generell mit Lokaljournalismus zu tun haben. Vielleicht auch nochmal als eine Frage zugespitzt. Ich glaube, das hast du auch vorhin schon gesagt, aber der Lokaljournalismus, wo steht der im Jahr 2026? Weil wir haben das auch schon aus anderen Gesprächen rausgehört. Vielleicht ist das ja mitunter die einzige Möglichkeit, das Alleinstellungsmerkmal schlechthin, wo Leute noch sagen, deswegen abonniere ich eine Zeitung, schaue ich Altenburg TV. Wie siehst du das?
Also wir haben ja eine Medienwelt und auch eine Entwicklung. Innerhalb von 5 Minuten weiß ich, was Trump wieder von sich gegeben hat. Aus 300 Quellen, keine Ahnung, also endlos viel Quellen. Und wir haben eigentlich in manchen Landkreisen vielleicht noch ein Medium und Altenburg hatte das Glück, dass wir 2 haben mit einer Tageszeitung und dem Lokalfernsehen, wo ich das erfahre, was vor Ort passiert. Und ich glaube, dass dieses, auch wenn das manchmal ein bisschen altbacken klingt, aber dieses Heimatgefühl auch unmittelbar damit zu tun hat, ob vor Ort jemand über Dinge berichtet. Und zwar auch nicht nur über all das, was schiefläuft, sondern eben auch über die netten Sachen, Initiativen, wo Leute sich engagieren, wo man auch als Journalist über die Berichterstattung einem Verein helfen kann, der gerade Hilfe braucht. Wo man sozusagen so ein bisschen das Netzwerk unterstützt, was so eine Region hat. Und diese Aufgabe gibt es eigentlich keinen, der die übernehmen kann. Also der Mitteldeutsche Rundfunk so ein Stück weit, aber natürlich hat er auch eine Verantwortung dem Bundesland gegenüber. Und wenn man das mal runterbricht auf die halbe Stunde am Tag, wenn man jetzt mal von Sonderformaten absieht, bleibt da nicht viel, also bleibt im einstelligen Prozentbereich etwas für Altenburg übrig. Und bei uns ist es eben von dem, was wir machen, zumindest mit Akteuren aus Altenburg oder eben über Akteure aus Altenburg, ist es eigentlich 100%. Und ich glaube, dass Lokaljournalismus rein inhaltlich eine wahnsinnig wichtige Funktion hat. Allerdings eben, was ich vorhin auch schon sagte, man muss überlegen, wie man den neu aufstellt. Die Zeitungen haben ihre Lokalredaktionen über Sparmaßnahmen irgendwie in das Heute gerettet. Wenn man sich so Konzepte von großen Verlagen anguckt, hat es wenig mit Journalismus zu tun, wie sie sich einrichten für die Zukunft. Aber das hängt ja in einem ländlichen Raum noch mehr ab, wenn im Grunde genommen über das, was dort passiert, nicht mehr berichtet wird. Und da ist schon die Aufgabe, der können wir jetzt in so einem Landkreis wie dem Altenburger Land schon gar nicht so groß gerecht werden, weil wir müssten ja eigentlich überall in jeder, also von uns ja aufgezählt, es sind 1, 2, 3, 4, 5 Städte, den Status Stadt haben, und dann könnte man theoretisch immer überall jemanden losschicken, der dort die Geschichten findet. Also dem können wir schon nicht mehr so gerecht werden, wie wir es uns vorstellen. Und die Zeitungen werden es auch nicht mehr. Also Zukunft ja, aber man wird überlegen müssen, wie, und das ist auch, also ist auch keine deutsche Eigenheit, das kann man in allen, wenn man jetzt mal in den europäischen Ländern ist, in allen europäischen Ländern betrachten. In den USA so ein bisschen Sonderform, weil die Flächen schon immer größer waren und diese Netzwerke anders entstanden sind. Aber in Europa hat der ländliche Raum und Lokaljournalismus ist ein Problem.
Was glaubst du denn, was der Lokaljournalismus, der wirklich hier vor Ort noch Sachen sichtbar macht, in den Zeitungen oder bei euch im Fernsehen, was glaubst du denn, was der für einen Stellenwert bei den Leuten hat, tatsächlich, die das hier vor Ort konsumieren? Das ist doch so ein bisschen, das sind die Letzten, die sich noch für uns interessieren, oder? Weil ganz oft ist es so, ich arbeite ja hauptberuflich für den MDR, dass schon uns vorgeworfen wird, wenn ich irgendwo ins Land fahre und da vor Ort recherchiere und mit Leuten spreche, mir dann schon vorgeworfen wird, naja, ihr guckt ja gar nicht auf uns. Eigentlich es ist jetzt, du bist der Erste, der seit 10 Jahren mal hier vorbeikommt, so nach dem Motto. Und so ist es ja teilweise auch, dass der MDR selbst mit all dem Geld, das er hat, noch hat teilweise, ja das gar nicht abdecken kann und auch viele Verlage, Zeitungsverlage das mittlerweile nicht mehr abdecken können. Deswegen, wie gesagt, die Frage, was glaubst du, was bedeutet das den Leuten überhaupt noch, dann in solchen Medien wie bei euch sichtbar zu sein?
Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Das merken wir jetzt gerade im Zuge dessen, wenn wir diese, also wir machen aus unseren Nachrichten auch so Shorts zu einem Thema, schieben die über Social Media raus, und dann merken wir ja bei der Teilerei, also wie die Leute sich für dieses Thema interessieren und kriegen dort wirklich sehr, sehr hohe Rankings, manchmal auf Themen, wo wir selber ganz erstaunt sind. Also wir hatten jetzt ein Haus, was weggerissen wird, was schon seit Jahren die Leute stört, weil es auch gefährlich aussah. Und dann kam die Nachricht, es wird jetzt weggerissen. Wir haben dann eine Nachricht dazu gemacht, dass das wegkommt. Es war eigentlich mehr eine Verkehrsnachricht, hat aber einen wahnsinnigen Zugriff gekriegt, weil das die Leute bewegte. Und dann ging eine Diskussion drunter los, ja, dort steht ja auch noch so ein Haus, da müsste man sich auch mal drum kümmern. Also wir haben durchaus, merken wir, dass diese Wichtigkeit der lokalen Nachrichten, also ich glaube, ein Kollege hat das mal gesagt, das ist ein bisschen überspitzt, war glaube ich des Hamburger Fernsehens mal vor Jahren bei einem Kongress, ist gerade tatsächlich, ist das Zitat zurzeit ein bisschen schwierig, aber es ist ja treffend, was interessiert mich der Gazastreifen, wenn es um den Zebrastreifen vor der Schule meiner Tochter geht. Und das hat etwas. Und und ich bekomme aber eben die Nachricht aus dem Gazastreifen, die bekomme ich ja. Das ist ja gar keine Frage. Also die kommt über alle Medien zu mir rein, aber eben die zum Zebrastreifen nicht. Und insofern wird diese Nachricht, um die Frage zu beantworten, ist natürlich wahnsinnig was wert. Und ich, Mitteldeutscher Rundfunk, es gab jetzt vor 2 Tagen einen Beitrag im Mitteldeutschen Rundfunk über eine Initiative in Altenburg, die dann innerhalb des Ganzen geteilt wurde. Also da merkt man, auch da merkt man ja diese Dankbarkeit. Also auch wir haben das dann gekriegt mit dem Hinweis, guck mal, der MDR hat da was gemacht, morgen findet die Veranstaltung statt, vergesst es nicht zu kommen. und daran sieht man eben, wie wichtig das ist und dass das aber eben ein Feld ist, was immer mehr brach liegt.
Also ich hatte immer das Gefühl, als ich noch Lokaljournalismus in Erfurt gemacht habe, dass es auch ganz viel ein Stück weit ein Heimatgefühl auch für die Leute ist, ja, sozusagen. Nicht nur zu lesen, was in der eigenen Stadt oder im eigenen Ort passiert, sondern auch dann eben über Kommentarspalten teilnehmen zu können und sich mit anderen darüber auszutauschen.
Es ist natürlich auch, dass so eine ländliche Region, und nehmen wir jetzt mal Altenburg, das ist immer so ein Mikrokosmos, der sich da entwickelt. Und bei all den Problemen, die draußen sind, versucht man sich auch mal so ein bisschen in seinem Mikrokosmos zurückzuziehen, und der soll irgendwie so ein bisschen wie die eigene kleine Welt funktionieren. Und da gehört natürlich auch ein Nachrichtenmedium dazu. Weswegen ich ja auch sage, auch das Unterhaltungsformat bei Altenburg TV sind aber Akteure aus der Region, die man auf der Straße treffen kann, die kann ich ansprechen dazu. Und auch das ist wichtig. Oder eben, wir haben im letzten Jahr gab es eine Radtour von Sportvereinen in die Partnerstadt Zlin und das haben wir begleitet und haben da eine Reportage gemacht. Und wir merken natürlich an den Abrufzahlen, dass das wahnsinnig interessant ist, weil das ist ja auch so ein Punkt, da konnten die Leute jetzt nicht dabei sein, aber es sind die Akteure aus der Region, die dann dort waren. Man lernt noch so ein bisschen mal diese Partnerstadt kennen. Und das sind so, das ist immer eine todsichere Bank, die funktioniert.
Vielleicht, um gleich mal so eine erste Verknüpfung zu deinem Lebenslauf zu machen. Du bist ja in Altenburg geboren in den frühen 70er Jahren. Wie sehr ist das eigentlich natürlich von unschätzbarem Vorteil, dass du die Region sehr, sehr gut kennst über Jahrzehnte? Oder anders gefragt, wenn jemand hier mitmachen würde bei Altenburg TV, ist es doch fast Voraussetzung, dass man zumindest hier in der Region so ein bisschen verwurzelt ist. Wenn hier jemand jetzt aus Nordrhein-Westfalen sich bewerben würde, der bräuchte ja sehr, sehr lange, um die Befindlichkeiten hier mitzubekommen.
Tatsächlich sind wir da auch in so einem Thema, weil wir vorhin mal bei den Kosten, Produktionskosten waren, was unmittelbar auf die Produktionskosten ausschlägt, ist schon der Punkt, dass ich von hier bin und immer, also innerhalb von 3 Sekunden weiß, wen muss ich anrufen, wenn es um das Thema geht. Und dann muss ich dem das nicht erklären, der hört, wer ich bin und dann weiß der, ah, du rufst an wegen. Also das funktioniert sehr, sehr gut, das ist sehr, sehr wichtig, aber wir haben zum Beispiel, und ich finde, das merkt man, wir haben eben auch eine Tageszeitung, die in ihrer Umstrukturierung, gibt es dort keinen festen Redakteur mehr aus Altenburg. Also die pendeln alle ein, jetzt nicht aus Nordrhein-Westfalen, aber eben aus Leipzig. Und das merkt man. Also wenn ich eine Initiative, die in Altenburg schon seit 40 Jahren oder 30 Jahren existent ist und ich fange so an zu erklären, als braucht es erstmal eine Vorgeschichte, weil der Journalist diese Vorgeschichte braucht und alle sagen, ja, das kenne ich doch, brauche ich jetzt nicht erklärt zu kriegen. Dann wird es schwierig. Also es ist ein wahnsinniger Vorteil, in der Region zu sein. Und was natürlich auch eine Rolle spielt, ist, dass dieses Netzwerk, und da rechne ich jetzt mal das Altenburger Land, wo irgendwie jeder jeden kennt. Und wenn ich einen nicht kenne, kenne ich einen, der ne kennt. Und insofern ist das ein ungeheurer Vorteil und auch produktionstechnischer Vorteil.
Und dann vielleicht noch eine Frage zum Schluss, die wir sonst eigentlich fast immer zum Anfang mitstellen. Jetzt ist es so, du bist hier geboren, bist aufgewachsen, hast BWL studiert, hast du erst schon gesagt, in Leipzig, glaube ich.
Oder? In Leipzig.
Ja, genau. Und bist dann nach dem Studium hierher zurückgekommen, hast also eigentlich deine Wurzeln immer hier behalten. Wie bist du dann aber dazu gekommen, tatsächlich hier Geschäftsführer zu werden? Das bist du seit 98 auch schon, oder?
Also
wie bist du hier so ins Lokalfernsehen reingerutscht?
Das ist der Betriebswirt, der wird auch sagen, handelsrechtlich ist das alles ganz anders. Da muss ich jetzt nicht so ein bisschen in die DDR-Zeit zurückgehen. Ich habe in meinen Jugendjahren ganz viel ausprobiert, was man so in der Freizeit machen kann und habe dann irgendwann festgestellt, Sport ist es nicht. Und dann liegen manchmal die Dinge sehr nah. Mein Vater war beim Film und hat nebenbei noch so ein Filmstudio geleitet. Die nannten sich damals zu der Zeit ein Amateurfilmstudio. Und dann habe ich natürlich mit, logischerweise, als mein Vater da war, mit 13 angefangen, Film zu machen. Damals noch mit Flachfiguren, also ich habe Trickfilm gemacht, Flachfiguren, Trickfilm mit 16mm Kamera. Und das hatte zur Folge, weil ich an Wettbewerben recht erfolgreich war. Also ich bin Preisträger des FDJ, des Preises der FDJ-Bezirksleitung Leipzig. Irgendwann meldete sich tatsächlich das DDR-Fernsehen bei mir und sagte, sie bieten mir einen Volontariatsplatz für nach der Schule an. Und ich hatte dann auch schon, war dann schon Adlershof und war bei der Abteilung Grafik-Trick, hätte ich ein Volontariat gemacht. Und das wäre sozusagen auch der Einstieg gewesen in das Thema Film- und Fernsehkamera-Studium. Und dann kam, wie das für viele war, die Wende. Und irgendwie war alles weg. Man wusste gar nicht, wie das weitergeht, wie das DDR-Fernsehen, also der Volontariatsplatz war definitiv weg. Es war unklar, was mit der Armee. Also es war ja zu DDR-Zeiten alles so gesetzt und ich musste irgendetwas tun. Und da kam dann das Betriebswirtschaftsstudium als irgendwie halbwegs machbare Größe, ohne zu viel Zeit, die für andere Dinge draufgehen mussten, zu investieren. Und ich habe das am Anfang gar nicht sehr gemocht. Und bis ich dann in den Vertiefungsstudien zum Thema Marketing reinging, dann machte das langsam so Klick und ich wusste, wofür das Ganze Sinn macht, weil parallel mein Vater sich selbstständig gemacht hatte, unter anderem mit einer Videoproduktion, Film-, Fernsehproduktion. Und ich habe dann parallel zum Studium schon so ein bisschen da gearbeitet, wo dann dieses Marketing auch eine Rolle spielte und habe dann meine Diplomarbeit auch an der Uni in Leipzig zum Thema Vermarktung lokaler Medien und Kulturprojekte gemacht. Also habe eigentlich mich mit diesem Thema Lokalfernsehen, damals war das noch gar nicht zugelassen in Thüringen, in der Form wie jetzt. Die Novellierung des Gesetzes kam erst 97 und habe aber dann eben, bin ich sozusagen in den väterlichen Betrieb mit eingestiegen. Und als dann die Gesetzeslage dies zuließ, haben wir natürlich gesagt, das macht natürlich für uns als Produktionsfirma dann auch Sinn. Und damals war es noch eine GbR, weswegen jetzt Geschäftsführer der falsche Begriff wäre, rein handelsrechtlich. Aber im Grunde genommen habe ich dieses Fernsehen dann mit aufgebaut von der Stunde Null an bis heute.
Und das, also dann habt ihr Altenburg TV quasi mit deinem Vater noch zusammen gegründet.
Genau.
Also eine Familiendynastie.
Das ist eine Dynastie, ist jetzt ein großes Wort. Zumal es auch keine Folge so richtig gibt, da meine Kinder in eine ganz andere Richtung gehen. Aber ja, grundsätzlich ist es, wir waren aber eben eine Produktionsfirma schon vorher, haben damals zum Beispiel auch viel für den Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet und haben es dann aber eben auf dieses Thema Lokalfernsehen konzentriert und dann so Stück für Stück auch ausgebaut.
Mike Langer, das waren ganz viele Erkenntnisse für uns und auch für die Hörer und Hörerinnen. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.